Willkommen. Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 11. Kriminalhauptkommissarin Lewson trifft in London den aus Bremen geflohenen Mark Twain, nomineller Ehemann ihrer Tochter Helen Reinders, die in Bremen ihre Vorgesetzte bei der Mordkommission ist. Helen hatte dem alten amerikanischen Freund und späteren Kollegen des Whistleblowers Edward Snowden zu einer neuen Identität und damit zu einem Job als IT-Dozent an der Bremer Universität verholfen. Dort hatte er zusammen mit dem Journalisten Wolfgang Raupach an einem Projekt gearbeitet, das Raupach das Leben und seine linke Hand kostete und Mark Twain jetzt in sein neues Exil brachte. Dort, in einer luxuriösen Bürosuite, ist er unter dem Codenamen Sting dabei, Inga Lewson über Raupachs fehlende Hand aufzuklären. Er hatte gerade gesagt: Du brauchst nicht mehr Zugang zu einem Gerät, du brauchst den Finger, der dich ins Internet bringt. Aber sie hatten weder das Notebook mit der Anwendung noch den Finger. Und weil sie sich nicht sicher waren, welchen Finger er dafür benutzte, nahmen sie die ganze Hand in der Hoffnung, das Notebook wiederzufinden. Inga Lewson schaut vom 8. Stock über ein atemberaubendes London-Szenario. Dann fragt sie: Sie? Das sind die da unten? Das sind die, unter denen ich mich in diesem Moment sicher fühlen kann, als Sting. In ihrem Pelz, als Laus, die nicht mehr sticht? Inga Lewson, sagt Mark Twain, dreht seinen Sessel und schaut ebenfalls über die Stadt. Wir haben eine Vereinbarung, nicht wahr? Hier hört nur Schwiegermutter den Schwiegersohn, okay? Er dreht den Sessel zurück. Hunderttausende Spender haben dafür gesorgt, dass nicht noch einmal das passiert, was Julian Assange und Edward Snowden passiert ist. Als Whistleblower, entweder in jahrelanger Isolation in einem Botschaftsgebäude dieser westeuropäischen Hauptstadt zu landen, oder als taktisch akzeptierter Asylant im Kalkül eines osteuropäischen Kremlherren. Crowdfunding machte es möglich, in vielen Zentren der ökonomisch und der politisch Mächtigen vorübergehend Unterschlupf zu finden. Hier vermutet uns keiner. Hier sind wir für eine Weile sicher, in auf Dauer angemieteten CEO-Suiten. Gerät ein Whistleblower in Bedrängnis, gibt es für ihn einen kurzen Weg in eine solche Luxusabsteige. Dieser Luxus ist das, was wir uns nehmen von denen, die unsere digitale Welt beherrschen wollen. Wir sind das, was sie scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Wir sind ihre neuen Wirtschaftsprüfer. Wir sind ihre Laus im Pelz, eine Art Wirtschaftsprüfer für Algorithmen. Wir überprüfen, ob ihre Algorithmen fair und angemessen operieren. Und das hier, hast du dir das Gebäude von außen angesehen? Inga Lewson sagt, schwer beeindruckend, Glas und Stahl. Ja, die sind ganz stolz darauf, hat schon Architektenpreise eingeheimst. Aber sie haben nicht bemerkt, dass sie sich da ein Symbol hingestellt haben. Viel Glas hinter Stahlgittern. Das ist ein Raubtierkäfig, Inga. Und die Laus hier drin, wird die auch zum Raubtier? Wir bleiben die Laus im Pelz von Wirtstieren. Nur dieses hier hat keinen Pelz. Es ist eine Krake mit vielen Tentakeln in die geheimdienstkontrollierte digitale Welt. Und Tentakel werden vor allem zum Fang von Beutetieren genutzt. Mark Twain steht auf. Ich muss ein anderes Drehbuch schreiben. Das alte kursiert schon als Raubkopie. Und du musst zurück nach Bremen, Inga. Ihr habt die Hand. Ich gebe dir die Anwendung auf einem kleinen USB-Stick mit. Behüte ihn wie deinen Augapfel. In der Kulturlandschaft Bremens haben die Wähler am Schlüssel zur Welt nicht gedreht. Er ist auf Rot-Grün stecken geblieben. Der neue Innensenator ist der alte. Und er hat, wie er schon einmal sagte, die Faxen dicke. Als sich die Leiterin der Bremer Mordkommission entschieden hat, ihn unter Umgehung aller Dienstvorschriften direkt über Erkenntnisse aus Funden im Bremer Müll zu informieren, zieht er die Notbremse. Es handle sich eigentlich um einen Fund und um einen Nicht-Fund, hatte sie ihm berichtet. Beide belegten die Verwicklung eines ausländischen Geheimdienstes in den ihm schon vorgetragenen Mordfall. Schlimmer, sie belegten auch eine verdeckte Kooperation staatlicher deutscher Sicherheitsdienste. Die senatorische Behörde an der Bremer Kontreskarp hat etwa 153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im nachgeordneten Bereich sind etwa 3.660 beschäftigt. 4 der Beschäftigten sind vom Senator an diesem Nachmittag in sein Büro beordert. Es handelt sich um das komplette Team des Kommissariats 31 der Bremer Kriminalpolizei. Kriminalhauptkommissarin Lührsen, die am Tag zuvor aus London zurückgekehrt war, hat mit einer zufälligen Entdeckung in den Aufzeichnungen des Kriminalassistenten Carlsen zu diesem außerordentlichen Treffen beigetragen. Es war Carlsens Inventarprotokoll aus dem Recyclinghof Findorf, das sie eher flüchtig überflogen hatte. Eine Taucherausrüstung, eine fehlende Schwimmflosse. Diese hatte sichergestellt werden können, als ein umgehend alarmierter Streifenwagen am Weserwehr eingetroffen war. Dort, im Kontrollstand des Schleusenwärters, so hatte sich die Kommissarin erinnert, war ihr und Christina Raupach als Souvenir aus der Schleuse eine Schwimmflosse gezeigt worden. Und nun ist sicher, sie ist der Zwilling jener Schwimmflosse, die bei der Inspektion des Mülls aus der Straße Fehrfeld gefunden worden war, entsorgt, ein paar Häuser entfernt vom Fundort der Hand. Dass diese Hand Wolfgang Raupach gehörte, ist mittlerweile von der Gerichtsmedizin durch einen Abgleich mit dem Autopsieprotokoll zweifelsfrei geklärt. Dem Innensenator liegt jetzt nicht nur der Bericht dazu auf dem Tisch, sondern auch, noch verpackt in einer Kühlbox, die Hand. Und im Vorzimmer warten die drei Zeugen, die Wolfgang Raupach noch mit intakter linker Hand gekannt hatten. Nagib Brahmagupta, Hassan Ahmad und der Holländer aus Krähenhorst. Aber den Senator interessieren zunächst zwei andere Männer. Ich brauche die Identität der beiden Leute vom BND, sagt er. Von denen, die ihnen den Fall abnehmen wollten. Haben sich bei uns nicht vorgestellt, antwortet Inga Lührsen und blickt zur Tochter. Die Leiterin der Mordkommission reagiert verschnupft. Bei mir auch nicht. Sie kamen nach einem Anruf vom Generalstaatsanwalt. Ich rufe bei Ihnen an und sage, ich bin der Generalstaatsanwalt und Sie glauben das? Mein Rückanruf ist protokolliert, ist die pikierte Antwort. Der Senator seufzt. Der Kreis der Involvierten hat sich für ihn soeben unerfreulich erweitert. Dann beschließt er, Klartext zu reden. Sie sagen also, wir haben es mit folgenden Beteiligten an unserem Mordfall zu tun, mit Generalstaatsanwalt und Verfassungsschutz hier vor Ort, ferner mit dem Generalbundesanwalt, alle drei in Verabredung mit dem Bundesnachrichtendienst und dieser möglicherweise als Auftragnehmer der amerikanischen National Security Agency. Kriminalhauptkommissarin Lührsen hält es für angebracht, auf die Kühlbox zu weisen. Wenn Sie erlauben, der Schlüssel dafür liegt da drin. Die linke Hand von Wolfgang Raupach, frisch gehalten von zwei Undercover-Agenten in Bremen, durch sie abgetrennt, bevor sie Raupach in der Weserschleuse unter Wasser zogen. Einer verlor dabei seine Schwimmflosse. Aber das war, so dachten sie, unbedeutend. Sie hatten ja noch Plan B und Plan C in petto. Als ihr Plan A misslang, nämlich einen Freitod vorzutäuschen, war Plan B dran. Der war für den Fall vorgesehen, dass man in Deutschland offenbar nur Wolf, Wolf rufen muss und schon schnappt die Antiterrorfalle zu. Der Mann, den, so vermuteten sie fälschlicherweise, fast 30 Jahre lang niemand mehr in Bremen gesehen hatte, sollte als Terrorist präsentiert werden, mit der erfreulichen Mitwirkung lokaler sowie überregionaler Behörden, unseres Rechtssystems und natürlich der Medien. Unsere Mordkommission wurde abgeschaltet, der Staatsschutz eingeschaltet. Dann misslang Plan B. Die Fälschung der Identität flog auf. Dafür war aber schon Plan C vorbereitet. Ein rechtsradikaler niedersächsischer Polizeischüler war so blöd, für den kalkulierten Brandanschlag auf Raupachs Auto in der Nacht vor seinem Tod seinen Kopf hinzuhalten. Und alles wegen dieser Hand. Und wegen eines verloren gegangenen Notebooks. Beides gehörte dem Toten in der Weserschleuse. Was zum Teufel ist auf diesem Notebook? Nichts, das wir noch lesen könnten, enttäuscht Inga Lührsen den Senator. Wie schon berichtet, alle Anwendungen darauf unbrauchbar gemacht durch diese beiden amerikanischen Agenten, die längst über den großen Teich entschwunden sein dürften. Aber da draußen warten drei, die uns schon weitergeholfen haben. Für ihre weitere Hilfe allerdings wären ein paar Zusagen auszuhandeln. Das klingt nach Erpressung. Alle drei haben eine Erklärung unterschrieben, in der sie sich verpflichten, nichts von dem öffentlich zu machen, was wir hier besprechen. Wollen Sie mit ihnen reden? Wo sind unsere rechtsstaatlichen Prinzipien geblieben? Nun, Herr Senator, leider teilweise abhanden gekommen, übrigens mit Zustimmung Ihrer Genossen in Berlin. Die drei anderen am Tisch halten die Luft an. Hat Ihre Partei nicht kürzlich im Bundestag einem vorgeblich reformierten Verfassungsschutz erlaubt, zum Beispiel im rechtsradikalen Milieu weiterhin auch vorbestrafte V-Leute zu beschäftigen? Es hieß in Ausnahmefällen. Nun, hier geht es auch um einen Ausnahmefall, Herr Senator. Inga Lührsen ist aufgestanden. Sie zieht sich Gummihandschuhe an und lässt bei den nächsten Worten das Gummi auf die Innenseiten ihrer Handgelenke knallen. Wissen Sie, ich gelte als geradliniger Sturkopf beim Tatort und als Mensch. Dafür durfte ich um die Ecke von der Sögestraße in der sogenannten Mall of Fame meine Handabdrücke verewigen, nebenso bedeutenden Persönlichkeiten wie Rudi Carrell und Harpe Kerkeling. Uneitel wurde mir in die Rolle geschrieben, bisweilen schwer zugänglich. Von diesem Moment an will ich wenigstens nicht mehr kursiv sein. Ich renne nicht mehr weg. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, deren Personal Fragen aufwirft, ebenso wie deren Autorenschaft. Und die drei da draußen gehören zum Personal dieser Geschichte. Wenn wir herausfinden wollen, wer die Autoren dieser Geschichte sind, ist ihre Mithilfe unabdingbar. Der Senator hebt die Hände. Ich verstehe kein Wort. Aber bitte, was für Zusagen? Eigentlich geht es um vier. Die vierte Person kann nicht anwesend sein, aber ohne deren Know-how gäbe es hier und heute überhaupt kein Weiterkommen. Tatsächlich würde ich diese Kondition gerne mit Ihnen später persönlich besprechen, Herr Senator. Die drei anderen am Tisch halten abermals die Luft an. Diesmal vermeidet Inga Lührsen einen Blickkontakt, insbesondere mit der Leiterin der Mordkommission. Sie werden gleich drei Personen kennenlernen, die wir während unserer inoffiziellen Arbeit an diesem Fall in unterschiedlichen Rollen kennengelernt haben. Ohne sie kein Weiterkommen in diesem Fall. Herr Senator? Der schweigt. Dann nickt er. Auftritt Cornelis mit Klompen. Lührsens Rollenbeschreibung. Das ist ein holländischer Zuwanderer in der niedersächsischen Gemeinde Krähenhorst. Kriminalhauptkommissar Stedefreund hat sich um ihn gekümmert und ihn sozusagen als unseren Hilfs-Sheriff verpflichtet. Ihm haben wir den Hinweis auf den Nienburger Polizeischüler zu verdanken, der sich mit Hilfe des Bremer Verfassungsschutzes in Plan C der Verschwörer hatte verwickeln lassen. Erforderliche Zusage in diesem Moment schon vor der Erfüllung. Er wollte gerne einmal dabei sein, wenn Tatortkommissare einen Fall lösen. Auftritt Hassan Ahmad. Lürsens Rollenbeschreibung. Ich traf ihn bei meinen Recherchen zusammen mit der Raupach-Tochter in Fegesack. Er kam als Flüchtling nach Bremen, arbeitet bei einem Sicherheitsdienst und lernte Wolfgang Raupach kennen. Er half ihm in seinem eigentlichen Beruf als Bauingenieur, ein Flüchtlingsheim im niedersächsischen Krähenhorst zu planen, und er erhielt dafür von Raupach dessen Notebook. Der Inhalt dieses Notebooks wurde durch unsere Freunde von der NSA unzugänglich gemacht, als wir versuchten, die Wolke zu öffnen. Hassan Ahmad haben wir vor allem zu verdanken, dass wir mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras der Hochhausgarage jene beiden Agenten identifizieren konnten, die Raupach offenbar schon ein Vierteljahr lang beobachtet hatten, bevor sie ihn ermordeten. Erforderliche Zusage: Sein Aufenthaltstitel, der Anfang April 2016 ausläuft, wird umgewandelt in eine ständige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Auftritt Nagib Pramagupta. Lürsens Rollenbeschreibung. Er kam als IT-Spezialist mit einer Blue Card aus Indien nach Deutschland. Die Firma, die ihn angeheuert hatte, ging pleite. Sein Aufenthaltsrecht war an diese Firma gebunden. Seitdem arbeitet er illegal als Kellner in einem Restaurant am Hillmannplatz. Kriminalassistent Carlson traf ihn dort und entwickelte eine Beziehung, die der Aufklärung unseres Falls vor allem hier und heute nützlich sein wird. Erforderliche Zusage: Er bekommt eine Festanstellung als IT-Experte am TZI der Universität Bremen am Technologiezentrum Informatik und Informationstechnik. Und die vierte Zusage? Wie gesagt, Herr Senator, die Bedingungen werde ich Ihnen später persönlich vortragen. Jetzt schaut sie doch kurz zur Leiterin der Mordkommission. Lürsens Rollenbeschreibung. Der vierte hat ermöglicht, was uns Nagib Pramagupta hoffentlich gleich vorführen kann, den Zugang zu den Raupach-Files in der Cloud. Er wäre damit sozusagen der vierte Bremer Stadtmusikant. Die haben bekanntlich die Räuber vertrieben. Es wird hoffentlich keine Märchenstunde, sagt der Senator und beobachtet den indischen IT-Experten, der auf einem Beistelltisch des Büros seine Gerätschaft erfolgreich in Betrieb genommen hat. Mit Hilfe der von Kriminalhauptkommissarin Lürsen aus London mitgebrachten Cloud-Anwendung. Deren Gummihandschuhe kommen nun zum Einsatz. Sie entnimmt der Kühlbox die konservierte linke Hand von Wolfgang Raupach und legt deren Zeigefinger auf den Sensor. Dies ist der entscheidende Pfeil, den Nagib Pramagupta im Büro des Bremer Innensenators aus Wolfgang Raupachs Webcloud rekonstruieren kann. Das Petersburger Drehbuch. Die eingesetzten Schauspieler sind Freiwillige, engagiert durch die Courage Foundation, eingesetzt aufgrund ihrer Erfahrungen bei früheren Aktionen der Wow Holland Stiftung, benannt nach dem legendären Mitbegründer des Chaos Computer Clubs. Das Zeitfenster. 9 Tage. Tag 1. Schauspieler Nummer 1, ausgewählt nach Alter, Statur und ungefährer Ähnlichkeit mit Edward Snowden, sowie mit Snowden ähnlicher Sprechweise vorab trainiert, kommt unter seinem richtigen Namen und mit eigenem Reisepass in Moskau an. Sein gültiges 9-Tage-Visum hat er unter der Legende beantragt, in Museen Moskaus und St. Petersburgs Kunstwerke studieren zu wollen. Schauspieler Nummer 2 und Nummer 3 sind als amerikanisches Touristenpaar an Bord eines Containerschiffs des Frachtschiff-Touristikunternehmens Kapitän Züllmann GmbH gegangen. Die Reederei hat keine Kenntnis vom Drehbuch. Das Paar hat in Bremerhaven die Doppelsuite Steuerbord über dem Kapitänsdeck direkt unter der Brücke bezogen. An Bord gibt es eine weitere Kabine für maximal zwei andere Touristen. Hier sind zwei weitere technische Unterstützer des Drehbuchs untergebracht. Die circa zweiwöchige Rundreise führt über Rotterdam, den Nord-Ostsee-Kanal, St. Petersburg und Helsinki zurück nach Bremerhaven. In St. Petersburg wird das Paar mit einem gültigen Visum einen Landausflug unternehmen. Achtung! Der Ablauf des gesamten Drehbuchs orientiert sich am Zeitpunkt dieses Ausflugs. Tag 2. Edward Snowden und seine Lebensgefährtin Lindsay Mills sind beim Besuch durch einen Bundestagsabgeordneten in das Drehbuch eingeweiht worden und haben diesem zugestimmt. Beide haben schon vor Tag 1 immer wieder private Spaziergänge zu verschiedenen Zielen in Moskau unternommen. Die Absicht, russische und amerikanische Beschatter sollen sich daran gewöhnen, dass beide sich in Cafés oder Museen gelegentlich trennen, zum Beispiel, weil Snowden alleine zur Toilette geht. Ferner hat die Lebensgefährtin Snowdens dort, wo beide vermutlich abgehört werden, schon über ihren Plan gesprochen, aus familiären Gründen in ein paar Tagen Moskau verlassen zu müssen. Beide kaufen dafür in einem Aeroflot-Büro ein Ticket. Schauspieler Nummer 1 nutzt den Tag, um in dem von Snowden schon ausgewählten Museum den Ort für das entscheidende Treffen auszukundschaften. Über einen unverfänglichen Kanal wird Snowden über den geeigneten Zeitpunkt informiert. Tag 3 bis 7. Im ausgewählten Museum kommt es an einem dieser 5 Tage zum Identitätstausch. Schauspieler 1 ist darauf trainiert, in kürzester Zeit das Aussehen beider durch Kleiderwechsel und kleine Maskenbildnerei zu ändern. Er erhält Snowdens provisorisches russisches ID-Papier, dieser seinen US-amerikanischen Reisepass. Ziel ist es, Snowdens Beschatter davon zu überzeugen, dass sich dieser in den folgenden Tagen noch in Moskau aufhält, während er sich tatsächlich als US-Tourist zu weiteren Museumsbesuchen auf den Weg nach St. Petersburg macht. Dafür hat sich Schauspieler Nummer 1 morgens in seinem Moskauer Hotel offiziell abgemeldet. Seine rechtzeitig gekaufte Fahrkarte für die 650 Kilometer lange Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug wird nun von Snowden genutzt. Er wird am Abend in das von Schauspieler Nummer 1 vorab gebuchte Hotel unter dessen Identität einchecken. Dieser ist unterdessen als Edgar Snowden mit Lindsay Mills in die Moskauer Wohnung zurückgekehrt. In den verbleibenden Tagen werden beide weiter bei gelegentlichen Spaziergängen für ihre Beschatter als Paar posieren. Dort, wo sie meinen, abgehört zu werden, bestimmt Lindsay Mills den Gesprächsverlauf. Achtung! Der beschriebene zeitliche Ablauf ist abhängig von den unter Tag 8 bis 9 genannten Abläufen im Containerhafen von St. Petersburg. Tag 8 bis 9. Der Linienfrachter trifft im Containerhafen von St. Petersburg zu unterschiedlichen Zeiten ein. Der Kapitän weiß das in der Regel erst 24 Stunden vorher. Die Liegedauer, also die Zeit für den Landgang, kann gelegentlich auf nur 6 Stunden beschränkt sein. Deshalb wird für die als amerikanisches Touristenpaar posierenden Akteure durch die mitreisenden IT-Spezialisten eine Satellitenkommunikation betrieben, die auch für Notfälle gedacht ist, aber vor allem für die rechtzeitige Mitteilung der Ankunftszeit an Schauspieler 1 in Moskau. Dieser jetzt als Snowden posierende Akteur hat dafür ebenfalls ein Empfangsgerät. Während des Landganges in St. Petersburg suchen Schauspieler Nummer 2 und Schauspielerin Nummer 3 das Hotel auf, in das Snowden unter der Identität von Schauspieler Nummer 1 eingebucht ist. Dort kommt es zu einem erneuten Identitätstausch. Snowden wird als Schauspieler Nummer 2 präpariert und geht mit dessen Pass und dessen Partnerin auf das Frachtschiff. Um selber Russland legal verlassen zu können, wird Schauspieler Nummer 2 nach einem Solo-Nachtbummel durch die Bars von St. Petersburg per Zug nach Moskau fahren. Er hinterlegt für Schauspieler Nummer 1 an einem abgesprochenen Ort dessen durch Snowden genutzten Reisepass. Danach meldet er im Moskauer US-Konsulat den Diebstahl seines eigenen Passes während eben jenes Kneipenbummels. Die Legende, er habe sich mit seiner Frau gestritten, sei dann versackt und habe die Abfahrt des Schiffes verpasst. Da er eine Kopie seiner Geburtsurkunde vorzeigen kann, wird der Ausstellung eines provisorischen Reisedokuments nichts im Wege stehen. Seine Abreise per Linienflugzeug wird möglicherweise sogar von einem Beamten des US-Konsulats assistiert. Achtung! Es wird davon ausgegangen, dass die Verwendung seines Passes bei der Abfertigung der Containerschiff-Passagiere zu diesem Zeitpunkt auf russischer Seite unerkannt bleibt. Sollte dennoch registriert sein, dass der Pass von einem Passagier des Containerschiffes zur Ausreise benutzt wurde, könnte dies die Diebstahlgeschichte eher bestätigen. Das Schiff befände sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Helsinki und damit Snowden in Sicherheit. Lindsay Mills wird von Schauspieler Nummer 1 in der Maske des Edward Snowden vor der gemeinsamen Wohnung verabschiedet. Sie fährt mit einem Taxi zum angekündigten Abflug in ihre Heimat. Schauspieler 1 legt die Maske ab, nimmt wieder seine Identität als amerikanischer Kunstliebhaber an und fliegt mit seinem Pass vor Ablauf seines Visums nach Hause. Abblende. Der im Hintergrund der Bühne auf einen großen Papierrahmen projizierte Text verschwindet. Stattdessen erscheint in diesem Rahmen jetzt das Bild von einer Fensterreihe in einem Wohnhaus. Aus einem der Fenster hängt ein Transparent. Darauf ist zu lesen: Zimmer frei für Held Snowden. Beifall rauscht auf. Applaudierend erheben sich auch Perdita Kaufmann und Ralf Kurz von ihren Sitzen. Ihr Bremer Kriminaltheater hat solch eine Begeisterung noch nie erlebt. Aber das Stück ist noch nicht zu Ende. Die Darsteller des Tatort-Teams, die sich in den vergangenen 2 Stunden Texte zugespielt haben, korrespondierend mit Dokumenten und mit Bildern im Papierrahmen, wenden sich diesem jetzt zu. Auf ihm erscheint ein neuer Schriftzug. Idee und Drehbuch, Wolfgang Raupach. Und im selben Moment wird der Schattenriss eines Mannes erkennbar. Sekunden später durchstößt seine linke Faust das Papier. Die Faust öffnet sich, der geöffneten Hand folgt die Person. Sie zerfetzt das Papier. Auf der Bühne steht, höchst lebendig, Wolfgang Raupach. Und ein neuer Papierrahmen rollt heran. Noch einmal wird im Bremer Kriminaltheater die Rückprojektion eingeschaltet. Zusammen mit einem Bild Edward Snowdens beschließt ein Originalzitat diesen denkwürdigen Theaterabend. I don't see myself as a hero, because what I'm doing is self-interested. I don't want to live in a world where there's no privacy and therefore no room for intellectual exploration and creativity. Und weil auch in der Stadt mit dem Schlüssel zur Welt nicht alle Leute Englisch verstehen mögen, kommt auch noch die Übersetzung. Ich sehe mich selbst nicht als Helden. Was ich mache, mache ich aus Eigeninteresse. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der es keine Privatsphäre mehr gibt und deshalb auch keinen Raum für intellektuelle Erkundung und für Kreativität. Sie hörten die Folge 11 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.